was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserer Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Wir haben jetzt Teil Nummer 20, der Hinduismus. Es ist wieder sehr spannend, über die Weltreligionen nachzudenken, weil da ein ganz anderes Leben zum Vorschein kommt. Bei den christlichen Kirchen hat man ja hier und dort manches wiedererkannt, wo man selber auch vielleicht drin lebt und selber auch irgendwo einen Teil von in sich beinhaltet. Aber bei diesem Hinduismus und beim Buddhismus und so weiter ist das doch sehr schwierig manchmal, das zu verstehen oder auch sich da hineinzuversetzen. Wir wollen zu Beginn dieses Vortrags wieder zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Hilfe, für deinen Segen. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, dass du existierst und dass du dich um uns kümmerst, dass du ein liebendes Herz hast und dass du aus Liebe zu uns schon so viel getan hast und noch tun wirst. Herr, wir bitten dich jetzt um deinen Segen, um deine Hilfe, dass du unsere Herzen beeindruckst und dass wir verstehen können, was du sagen möchtest und dass wir auch durch das Studium dieser Religionen auch dich besser kennenlernen und dein Wort besser kennenlernen und dich besser lieben lernen können. In Jesu Namen. Amen. Der Hinduismus. Ja, wir haben wieder vier Teile. Erstens die Geschichte und die Verbreitung. Zweitens die Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens, wo haben wir Abweichungen zur Bibel? Und viertens, wo haben wir Hinweise? Zum ersten Punkt, die Geschichte. Der Hinduismus ist in Indien entstanden. Und zwar ist eigentlich der Hinduismus keine eigenständige Religion. Es ist eigentlich eine Zusammenfassung von vielen Religionen. Denn damals, als er entstanden ist, gab es in Indien sehr viele verschiedene Religionen, hier und dort und überall an verschiedenen Ecken. Und man hat einfach allen Religionen zusammen den Namen Hinduismus gegeben. Das kommt von dem Fluss Indus und da hat man einfach gesagt, das sind die Leute, die am Fluss Indus leben. Und unabhängig davon, was sie gerade glauben, und die einen glaubten so, die anderen glaubten so, jeder hat was anderes geglaubt, aber alle hießen Hinduisten, weil man es ursprünglich erstmal geografisch festmachte, das sind die Leute, die da am Indus leben. Und bis daraus irgendwann einmal eine Bezeichnung geworden ist für eine bestimmte Religion. Aber selbst heute ist es noch so, dass der Hinduismus nicht eine Religion ist, wo man sagen kann, so ist das, sondern das ist nicht ganz einfach, das deswegen darzustellen, aber ich werde es versuchen. Der klassische Hinduismus ist entstanden so 300 bis 650 nach Christus in Indien. Es gab denn damals die Muslime, die vorgedrungen sind. Es war ja auch um die Zeit herum, wo Mohammed lebte und wo er so eine sehr aggressive Verbreitung denn propagiert und auch ausgeführt hat. Auch seine Nachfolger sind dann auch sehr aggressiv militärisch vorgegangen, um den Islam zu verbreiten. Und sie kamen auch 712 kamen sie nach Indien. Und dort haben sie dann das Gebiet dort ja, besetzt oder haben sich da arrangiert mit denen. Und sie haben dann einfach die einheimische Bevölkerung, um sie zu unterscheiden von der muslimischen, die wurden verschieden besteuert und auch waren noch verschiedene andere Dinge, die da unterschiedlich waren, hat man sie einfach Hindus genannt, die Leute vom Indus. Und so hat sich der Name dann gebildet dadurch. Innerhalb des Hinduismus gibt es monotheistische, dualistische und polytheistische Richtungen. Von daher ist das ganz verschieden, je nachdem, wo man gerade ist und was man gerade für einen Glauben hat. Der moderne Hinduismus kam dann ab 1850 auf, wo dann die Formen sichtbar wurden, die wir heute auch haben. 1893 war interessant, ein wichtiger Baustein so im Hinduismus. Da war eine Rede von Swami Vivekananda, das ist ein bekannter, berühmter Hindu, und der hat vor dem Weltparlament der Religionen eine Rede gehalten. Und zwar, das war zum ersten Mal, wo die sich getroffen haben. Es gab danach noch mal einige Treffen von dieser Art Religionszusammenkünften im Parlament. Und er hat dort in seiner Rede gesagt, der Hinduismus ist eine Universalreligion. Er wollte damit sagen, dass eigentlich die anderen Religionen alle für sich selbst, sagen wir mal, so eine Art abgeschlossenes System bilden, während der Hinduismus einen Zusammenschluss aller Religionen darstellt. Ja, also hier kann man sagen, dass eigentlich alle Religionen wiederzufinden sind. Jeder kann sich hiermit sortieren, einordnen. Und von daher ist es eine Art Sammlungsbewegung für die Religionen. Natürlich ist das heute teilweise anders wahrgenommen, weil der Hinduismus heute mehr ein einheitliches Gesicht bekommen hat. Aber prinzipiell haben wir immer noch die verschiedenen Richtungen und verschiedene Dinge dort. Die Verbreitung: Es gibt weltweit 1 Milliarde Hindus. In Deutschland ungefähr 60.000. Der Hinduismus ist damit die drittgrößte Weltreligion. Die größte sind die Christen mit 2,2 Milliarden. Die zweitgrößte sind die Moslems mit 1,8 Milliarden. Und die drittgrößte die Hindus mit 1 Milliarde. Die Verteilung ist ein bisschen interessant, wenn man mal die Karte sich nochmal anschaut. Der Hinduismus ist jetzt hier das, was wir orange sehen. Und da stellen wir fest, dass es eigentlich nur ein Land gibt, wo der Hinduismus in der Mehrheit existiert und da ist. Nämlich, es ist Indien. Aber weil Indien halt so viele Einwohner hat, Indien hat über 1 Milliarde Einwohner, deswegen gibt es über 1 Milliarde Hindus auf der Welt. Die anderen Länder haben das mehr gestreut und haben mehr größere Gebiete, wo sie verbreitet sind. Natürlich gibt es Hinduisten auch auf anderen Gebieten, aber halt Indien ist das einzige Land, wo sie die große Mehrheit der Bevölkerung stellen. Ja, es gibt mehrere Hauptrichtungen im Hinduismus, und zwar den Shivaismus, den Vishnuismus und den Shaktismus. Und zwar diese drei Richtungen bilden sich nach deren Göttern, die man hat und die man anbetet. Das sind die Götter Brahma, Shiva, Vishnu und je nach Gott, den man halt verehrt, ist auch die Richtung und der Name. Einige Dinge sind im Hinduismus überall gleich. Das ist zum Beispiel die Sache der Reinkarnation. Und hier haben wir gegenüber dem Buddhismus eine echte Reinkarnation, dass sie glauben, dass die Seele halt neu in das nächste Lebewesen hineingeht und der gleiche Mensch nochmal wieder weiterlebt mit seiner Identität und mit seiner Persönlichkeit. Und auch hier haben wir dann die Situation, dass man ein gutes oder ein schlechtes Karma anhäufen kann. Es gibt viele Parallelen von Buddhismus und Hinduismus. Ja, das heißt, wenn man eben halt ein gutes Leben führt, wenn man freundlich ist und gute Taten tut, dann wird man als ein besserer Mensch wiedergeboren oder auch in einer höheren Kaste wiedergeboren. Wir haben im Hinduismus ja auch das Kastenwesen. Und es ist in der Vergangenheit kaum möglich gewesen, als lebender Mensch die Kaste zu wechseln oder auch aufzusteigen oder irgendwo aus seinem Bereich herauszukommen. Das hat sich in der letzten Zeit ein bisschen gewandelt. Also das Kastenwesen ist weniger geworden, hat abgenommen. Und es ist aber so, dass sie dann sagten, wo man eben besser werden kann, ist, wenn du innerhalb des Lebens ein gutes Leben führst, kannst du in der nächsten Kaste geboren werden und dann kannst du dort wieder ein besseres Leben führen und dann kannst du wieder in die nächste Kaste hineinkommen. Also mit anderen Worten, du kannst hoch oder runter springen, je nachdem, wie du dein Leben führst, ob du es gut oder schlecht dein Leben führst. Ja, aber wie gesagt, das Kastenwesen wird momentan mehr und mehr überwunden, weil sie auch gemerkt haben, dass dieses Kastenwesen, eigentlich ist das auch nicht unbedingt gehört so stark zu der Religion dazu, aber dass dieses Kastenwesen das ganze Land und die Wirtschaft und alles sehr blockiert hat und auch die Menschen und dass das keine gute Idee war. Dort gibt es natürlich auch, wie wir wissen, dass die Kühe heilig sind. Wenn da also eine Kuh irgendwann über die Straße läuft oder auf der Straße sich hingelegt hat, dann darf man die nicht verscheuchen, dann muss man halt rumfahren oder warten, bis sie sich wieder bequemt aufzustehen. Und der Hinduismus ist eigentlich auch eine vegetarische Religion. Das heißt, dass die, nicht alle Hindus, aber die meisten Hindus sind Vegetarier. Es ist jetzt nicht unbedingt, je nachdem wieder welche Richtung man hat, aber die meisten Richtungen schreiben das vor, dass man vegetarisch ist. Und zwar, weil man auch niemandem was zuleide tun darf. Man darf auch keine Tiere töten. Und wenn man keine Tiere töten darf, dann darf man sie auch nicht töten, um sie zu essen. Kühe natürlich erst recht nicht töten oder essen. Ein Mittel, um in seinem Karma sich zu verbessern, ist die Meditation. Und zwar, das ist eigentlich ein Prinzip aller östlichen Religionen, dass man versucht, durch Meditationen sich selbst zu verbessern, sich selbst zur Ruhe, zur Stille zu kommen und sich selbst zu erlösen, sich selbst zu retten. Im Christentum hat man eben das Prinzip, dass man sagt, man hat die Hilfe außerhalb von Menschen. Und man nimmt die Hilfe an für sein eigenes Leben. Und hier hat man durch die Meditation eine Selbsthilfe. Das heißt, man versucht, seine eigenen Triebe, Leidenschaften, sündigen Neigungen, wie auch immer, in den Griff zu kriegen durch Meditation. Das ist ein ganz wichtiger Faktor im Hinduismus und auch im Buddhismus. Ja, Übereinstimmung mit der Bibel. Das ist ähnlich wie beim Buddhismus. Da haben wir nicht viele Übereinstimmungen, aber es sind ungefähr die gleichen, weil die Prinzipien ungefähr auch ähnlich sind. Erstens, der Hinduismus lehrt, genauso wie der Buddhismus, dass wir gute, moralisch hochstehende Wesen, Menschen sein sollen. Und diese Aufforderung, gute Menschen zu sein, finden wir eigentlich in jeder Religion. Finden wir im Christentum, im Buddhismus, im Hinduismus. Zweitens, die Gewaltlosigkeit. Der Hinduismus war nicht immer gewaltlos. Und auch heute noch gibt es ab und zu hier und da mal Gewalttätigkeiten und Aufstände. Aber der Hinduismus lehrt die Gewaltlosigkeit. Und ganz stark sichtbar war es, als es darum ging, ihre Unabhängigkeit zu bekommen gegen die englische Besatzung, als Gandhi dort die Gewaltlosigkeit ihnen gepredigt hat und auch gezeigt hat und sie durch eigentlich Gewaltlosigkeit sie besatzerlos werden konnten und ihre Unabhängigkeit bekommen konnten. Das war etwas, was sehr beeindruckend funktioniert hat. Und drittens, das Ziel des Hinduismus ist es auch, glücklich zu werden. Und auch hier haben wir das gleiche Prinzip, dass man sozusagen ins Nirvana geht, in einem Zustand des Glücks, des Nicht-mehr-Spürens und nicht mehr Wissens und nicht mehr, dass man also hier das Leid dieser Welt durch diese Meditationen dann auch erreicht hat. Es ist natürlich auch so, dass wenn ein Mensch meditiert und diesem Nirvana-Zustand schon sehr nahe kommt, dass er immer mehr meditiert. Es gibt manche Menschen, die nur noch sitzen und meditieren, nichts anderes mehr machen. Das heißt, man muss sie füttern, man muss sie pflegen, man muss alles mit ihnen machen, weil sie nur noch sitzen und meditieren. Sie glauben, das wäre das höchste Gut, ja? Bis sie eigentlich schon auf dieser Erde schon weggetreten sind und auch der Verstand irgendwann schon ausschaltet. Weil beim Meditieren versucht man ja, den Verstand auszuschalten. Und je mehr ich versuche, den Verstand auszuschalten, desto weniger hat er da oben auch das Bedürfnis, sich auch zu regen und auch sich zu melden und auch da zu denken. Und irgendwann ist halt nichts mehr zum Denken. Und dann sind sie schon, manche Hindus sind dann schon so weggetreten, dass sie eigentlich schon nichts mehr mitkriegen, was überhaupt noch passiert. Und sie glauben, das wäre dann der Zustand, wo sie jetzt, ja, was jetzt das Ideal ist. Gut, Übereinstimmung mit der Bibel waren das. Jetzt gucken wir uns das Dritte an, die Abweichungen gegenüber der Bibel. Wo haben wir Dinge, die mit der Bibel nicht übereinstimmen? Ich habe ein paar hier wieder genannt. Erstens, es gibt viele Götter. Der Buddhismus hatte eigentlich die Grundlage, dass es gar keinen Gott gibt oder gar kein Gott notwendig ist, um diese Religion auszuführen. Und bei den Hindus haben wir viele Götter. Das heißt, dass hier bei manchen Ausrichtungen haben wir einen Gott oder zwei Götter oder bei manchen auch eine ganze Reihe von Göttern. Zweitens, ich tue erstmal die Liste vorlesen und danach die Einzelheiten erklären. Zweitens, die Erlösung. Die Erlösung ist durch ein Hineinschauen in sich selbst eine Überwindung der schlechten Karmas. Also eine Selbsterlösung. Drittens, die Reinkarnation, die Seelenwanderung. Und viertens, das Kastensystem, was noch da ist und auch teilweise noch praktiziert wird. Im Einzelnen, es gibt viele Götter. Hier haben wir einen klaren Widerspruch zur Bibel. In der Bibel heißt es, es gibt nur einen Gott. Und zwar den Schöpfergott. Der Gott, der wird auch immer wieder beschrieben als dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und die Erde und alles, was darin ist. In 2. Mose 20, Vers 2 und 3 haben wir die 10 Gebote. Und im ersten Gebot stellt Gott sich vor, wer er ist, und sagt auch gleich die Grundlage für den Glauben. Er sagt nämlich, ich bin der Herr, dein Gott. Für das Wort Herr steht im Grundtext JHWH, Yahweh. Ich bin Yahweh, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist ein ziemlich deutliches Statement, dass Gott sagt, ich bin ein Gott, ich habe dich erlöst, ich habe dich aus der Knechtschaft herausgeführt und weil ich dich herausgeführt habe, möchte ich gerne, dass es dir gut geht und dass du zu mir gehörst und dass du dich entscheidest, dass ich dein einziger Gott bin, dass du keine anderen Götter neben mir haben sollst. Warum nicht? Weil es keine anderen Götter gibt. Es gibt nur einen Gott, nur einen lebendigen Gott. Und die anderen Götter sind nur, entweder sind das Götzen, irgendwelche Statuen, die man irgendwo hingestellt hat, oder es sind einfach Erfindungen, die sich Menschen gemacht haben oder auch Satan gemacht hat, um Menschen auf den falschen Weg zu führen, in eine falsche Religion, einen falschen Gott anzubeten. Deswegen sagt Gott, wir sollen nur ihn als den einzigen Gott verehren und anbeten. Deswegen dieser Unterschied zwischen Vielgötterei und Monotheismus, das ist ganz wichtig, dass wir sagen können, weil es nur einen Gott gibt, sollen wir auch nur einen verehren. Zweitens, die Erlösung ist im Hinduismus durch ein Hineinschauen in sich selbst. Ich muss mein eigenes schlechtes Karma überwinden. Das finden wir in allen nicht-christlichen Religionen, dass wir hier die Beschreibung haben und den Ansatz haben, du musst dich selbst erlösen. Du kannst auf niemanden anders vertrauen, du kannst nur selber schauen, dass du dich verbesserst. In der Bibel haben wir eine ganz andere Aussage. In Kolosser 1, Verse 13 und 14 lesen wir, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist ein Konzept, was dem Konzept des Hinduismus diametral entgegensteht. Der Hinduismus sagt, du musst dich selbst erlösen, die Bibel sagt, Jesus hat dich erlöst. Der Hinduismus sagt, du musst in dich selbst hineinhorchen, die Bibel sagt, du musst zu Gott dich wenden, an eine Person außerhalb von dir. Der Hinduismus sagt, der Mensch kann sich selbst verbessern, die Bibel sagt, der Mensch ist schlecht, er ist böse, er kann sich nicht selbst verbessern. Nur wenn Gott in ihm lebt, kann er ein besserer Mensch werden. Kolosser 1 sagt halt, Gott hat die Erlösung für uns verbracht, er hat uns errettet, er hat uns versetzt in das Reich Jesu, in Gottes Reich. Und dass wir durch Jesus Vergebung unserer Sünde haben. Und das ist der einzige Weg. Denn wenn Gott einem Menschen vergeben wollte, ohne dass Jesus für ihn gestorben wäre, dann müsste Gott einfach ein Auge zudrücken. Dann müsste er sagen, gut, dieser Mensch hat zwar gesündigt, aber naja, halt, gucken wir halt mal weg. Lassen wir mal fünf gerade sein. Aber wenn Gott nur eine Sünde übersehen würde und sagen würde, naja, gucken wir nicht so genau hin, dann könnte sofort jemand anders sagen, aber meine Sünde musst du auch nicht so genau hingucken und das musst du auch übersehen. Und dann wird der Nächste sagen, bei mir aber auch. Und dann wird am Ende Satan sagen, bei mir musst du aber auch alles übersehen, was ich gemacht habe. Und im Endeffekt würde dann die Sünde ewig sein. Aber Gott kann keine einzige Sünde einfach so übersehen, weil Gott absolute Gerechtigkeit und absolute Liebe ist. Das bedeutet, dass jede Sünde, die wir gemacht haben, entweder hat sie Jesus getragen und ist damit gesühnt und vergeben, oder ich muss sie am Ende selber tragen und gehe verloren. Deswegen ist auch im Gericht so wichtig, dass im biblischen Gericht am Ende jede Sünde, die ich gemacht habe, vorkommt und erwähnt wird, damit Jesus für diese Sünde sich einsetzen kann, kann sagen, ich bin für diese Sünde gestorben, ich bin am Kreuz, habe ich bezahlt für diese Sünde, er hat Vergebung, die Sünde ist weggewischt. Und das ist für mich die Garantie, dass ich gerettet werde, weil Jesus für meine Sünde eintritt. Wenn Jesus nicht eintreten würde, wo käme ich sonst zur Vergebung meiner Sünde? Nirgendwo. Ich kann zwar versuchen, mich zu verbessern, aber was ist mit der Sünde von gestern? Gott will sie uns vergeben. Und das ist eine Botschaft, eine Befreiungsbotschaft, die wir nur im Christentum, nur in der Bibel so wiederfinden. Und deswegen ist es ein großes Vorrecht, dass wir hier wissen dürfen, dass Gott als liebender Gott diesen Weg für uns vorgesehen hat. Also noch einmal, Erlösung auf der einen Seite, im Hinduismus, ich erlöse mich selbst. Im Christentum, Gott hat alles für mich getan. Was ich selber machen muss in der Bibel, das ist, ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden, dafür oder dagegen. Selbst den Glauben, der Weg ist, durch den wir die Erlösung bekommen, selbst der Glaube ist nicht aus uns heraus. Der Mensch kann von sich aus nicht glauben, sondern Gott legt den Glauben in ihn hinein. Und dann kann ich im Glauben das annehmen, das Geschenk, was Gott mir anbietet. Aber diesen Glauben legt Gott eigentlich in jeden Menschen hinein. Das ist auch dieses innere, diese innere Sehnsucht, die jeder Mensch hat, zu Gott zu kommen, mit Gott wieder im Frieden und im Reinen zu sein. Und der Mensch kann jetzt nur diesen Glauben, den Gott in den Menschen hineinlegt, er kann ihn ablehnen, er kann das blockieren und sagen, nein, das will ich nicht. Oder er kann das annehmen. Er kann sagen, ja, gut, ich möchte. Und deswegen ist es sogar so, dass wenn wir nicht bewusst uns gegen diesen Glauben, den Gott in uns hineingelegt hat, wenn wir uns nicht bewusst dagegen stellen, wird er uns automatisch in den Glauben zu Gott hineinführen. Das heißt, wir müssen aktiv uns dagegen wehren. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen das tun. Ja, die meisten Menschen wollen nicht glauben an den wahren Gott und ihre Sünde vergeben bekommen. Und weil Satan ihnen vorspiegelt oder sie denken oder glauben, dass das falsch ist, dass es ihnen nichts bringt und dass das nicht gut ist, das liegt meistens an einem Gottesbild. Satan versucht, den Menschen ein falsches Bild von Gott vorzugaukeln, vorzuspiegeln. Und wenn ich denke, Gott ist ein rachsüchtiger Gott oder ein böser Gott oder wie auch immer, oder ein gerechter Gott, der immer nur mich strafen will, dann kann ich auch kein Vertrauen zu ihm haben. Und dann werde ich mich auch nicht ihm anvertrauen. Deswegen, wenn Christen oder Menschen ein Problem mit Gott haben, mit ihrem Glauben haben, dann liegt das meistens daran, dass sie ein falsches Bild von Gott haben. Ich habe schon öfter mit Menschen gesprochen, auch die atheistisch waren. Und dann habe ich gefragt, ja, warum glaubst du nicht an Gott? Und dann haben sie gesagt, ja, und wenn es einen Gott gäbe und hier mit dem Leid, und das kann doch nicht sein, dass Gott uns liebt und dass er trotzdem das alles zulässt und alles hier macht. Und dann stelle ich manchmal eine Frage. Ich frage sie, wie müsste Gott sein, dass du ihm vertrauen würdest? Und dann sagen die meistens, ja, ach, ist sowieso nicht so und Gott ist nicht gut und das ist alles. Und dann wiederhole ich die Frage, wie müsste Gott sein, damit du ihm vertrauen würdest? Naja, und dann sagen sie, naja, er müsste liebevoll sein, er müsste sich um mich kümmern, er müsste freundlich sein und barmherzig sein und das Gute tun und wollen. Und dann sage ich, wissen Sie was, genauso wie Sie jetzt Gott beschrieben haben, genauso glaube ich, dass er ist. So ist Gott. So ist der Gott, den ich kennengelernt habe in der Bibel und auch im persönlichen Leben. Ja. Wenn die Menschen Gott kennenlernen würden, wie er wirklich ist, dann würden viel mehr Ja sagen, diesen Gott anzunehmen und auch den Rettungsweg, den er für uns vorgesehen hat. Aber Satan schafft es, den Menschen ein falsches Bild von Gott vor Augen zu malen. Und dann sagen sie, nein, möchte ich nicht. Punkt 3. Die Reinkarnation. Die Seelenwanderung ist etwas, was so sehr in den Köpfen der Menschen verankert ist. Ja, und es gibt auch mittlerweile so viele Beweise sozusagen, wo sie dann sagen, naja, dann waren da irgendwelche Kinder und dann waren die so ein bisschen in der Hypnose oder so. Und dann haben die auf einmal erzählt von ihrem früheren Leben. Und das können sie natürlich nicht irgendwo in ihrem jetzigen Leben, was sie denn erzählen, nicht in ihrem jetzigen Leben erlebt haben, weil sie ja noch so klein sind. Also muss das vom vorigen Leben sein. Und wenn sie dann irgendwelche Dinge erzählen, während der Hypnose oder während ihres Weggetretenseins, während ihrer Trance, dann muss das ja ein Beweis sein dafür, dass sie vorher schon mal gelebt haben. Ja. Natürlich gibt es solche Phänomene, aber ich denke, das ist kein Beweis für die Reinkarnation. Ja. Satan kann auch Menschen, die irgendwo mit ihm in Verbindung stehen, kann er auch Gedanken eingeben von Dingen, die wirklich gewesen sind, aber die er nur in ihr Gedächtnis eingespielt hat, aber die nicht selber wirklich erlebt haben. Die Reinkarnation entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Die Bibel spricht vom Tod des Menschen. Ja. Bei der Reinkarnation stirbt der Mensch ja eigentlich gar nicht, sondern nur der Leib stirbt und die Seele, die Identität des Menschen lebt weiter und lebt im nächsten Menschen weiter. In Römer 6, Vers 23 steht geschrieben, nach der Schlachter 2000-Übersetzung, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gerechtigkeit, die Gnadengabe Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, dass die Folge der Sünde der Tod ist. Und zwar der wirkliche Tod. In der Reinkarnation ist der Tod notwendig. Er ist notwendig, damit der Mensch sich besser entwickeln kann, damit er weiter aufsteigen kann. Schritt für Schritt, von Stufe zu Stufe. Aber wer sagt übrigens immer, dass die Menschen sich immer mehr höher entwickeln, von Stufe zu Stufe? Ich habe den Eindruck, dass die Menschheit sich eher immer zum Negativen weiterentwickelt und dass es immer schlechter wird mit den Menschen. Das heißt, bei der Reinkarnation muss der Mensch selbst sich entwickeln, während die Bibel sagt, der Tod ist der Feind des Menschen. Gott möchte den Tod nicht. Und Gott möchte, dass wir ewig leben. Und deswegen werden wir auch auf der neuen Erde eine Situation haben, wo die Sünde wieder weg sein wird. Und wenn die Sünde weg ist, dann wird auch das Leid weg sein und auch der Tod weg sein. Und das ist genau das Leben, was eigentlich der Hinduismus auch gerne hätte. Nämlich ein Leben ohne Leid und ohne Tod. Aber da das nicht bei ihnen vorkommen kann, sagen sie eben, die Lösung ist jetzt nicht ein Leben bei Gott in der Ewigkeit ohne Sünde und ohne Tod, sondern sie sagen, im Endeffekt ist durch die Reinkarnation, durch die Weiterentwicklung, ist das am Ende das Nirvana, wo ich dann eigentlich nichts mehr denke und nichts mehr weiß und im glückseligen Zustand bin. Das sind zwei verschiedene Ansätze, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen. Es gibt viele Christen, die meinen, dass sie die Bibel und auch das biblische Gedankengebäude glauben können und auch haben können und trotzdem an die Reinkarnation noch dazu glauben. Aber das funktioniert nicht. Die Reinkarnation ist ähnlich wie die Evolution. Die beiden passen gut zusammen. Auch in der Evolution ist der Tod notwendig, damit man sich weiterentwickelt. Und in der Bibel ist der Tod nicht notwendig. Da ist der Tod der Feind des Menschen. Er ist dazwischen gekommen und ist nicht das Ideal. Und von daher ist Gott derjenige, der die Sünde wieder aus der Welt schafft, nicht der Mensch. Der Mensch kann die Sünde nicht besiegen, weil die Sünde stärker ist als der Mensch. Das Konzept also auf der einen Seite, dass man versucht, durch eigene gute Werke sich weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite, dass die Sünde den Tod mit sich bringt, aber Gott uns als Gnadengabe das ewige Leben schenkt, wenn wir es annehmen in Jesus Christus, durch Jesus Christus. Das Kastensystem, das ist etwas Furchtbares, weil das den Menschen festschreibt. Du bist in der Schublade drin und kommst nicht mehr raus. Wenn du zufällig in einer Kaste geboren wurdest, die recht oben, weit oben ist, dann hast du Glück, dann kannst du halt ein recht bequemes und gutes Leben führen. Wenn du geboren worden bist in einer niedrigen Kaste oder sogar als ein Mensch, der gar keine Kaste hat, als ein Unberührbarer unter der untersten Kaste, dann bist du für dein Leben lang dort fest gefesselt und kommst nicht mehr raus. Aber das haben sie schon selbst entdeckt, die Hindus, und deswegen wird das momentan schon mehr und mehr aufgeweicht. Wir haben einen Bibeltext, der dagegen spricht, das Galater 3, Vers 28. Dort heißt es, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave oder Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Natürlich gibt es noch Juden und Griechen und Sklaven und Freien und Mann und Frau, wenn wir mit Jesus leben. Aber was Paulus hiermit sagen will, ist, es gibt keinen Unterschied mehr. Das heißt, die Unterschiede zwischen Reich und Arm, zwischen Mann und Frau, zwischen Sklave und Freier oder Jude und Nichtjude sind durch das Evangelium weg. Vor Gott stehen wir alle gleich da. Ob wir viel Geld haben, ob wir wenig Geld haben, ob wir schön sind oder nicht schön sind, ob wir lange leben oder nicht lange leben. Vor Gott steht jeder Mensch gleich da. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und jeder Mensch kann sich selbst nicht retten. Und jeder Mensch braucht die Erlösung durch Jesus Christus. Und wenn er es angenommen hat, dann ist jeder Mensch ein Kind Gottes durch das Geschenk Gottes, dass er uns das anbietet und wir das angenommen haben. Deswegen verschwinden die Unterschiede. Die Unterschiede machen den Menschen nur stolz oder neidisch. Gott sagt, nein, jeder Mensch hat die Möglichkeit, gerettet zu werden. Und jeder Mensch hat auch die Möglichkeit, hier in diesem Leben schon mit Gott zu leben und von ihm geführt zu werden. Und dass jeder Mensch ein besseres Leben führen kann. Ja, das waren die Abweichungen von der Bibel. Jetzt schauen wir uns zum Letzten noch die Hinweise an. Wenn wir mit Menschen reden oder zu tun haben, die Hinduisten sind, was kann man ihnen sagen? Oder wenn du vielleicht jetzt zuhörst und du ein Hindu bist, was wäre wichtig? Erstens, lies die Bibel als Offenbarung Gottes. Zweitens, nimm Jesus Christus als Erlöser an. Und drittens, finde inneren Frieden durch Jesus Christus. Im Einzelnen. Erstens, lies die Bibel als Offenbarung Gottes. Offenbarung Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Dort steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Hier war eine sehr wichtige Aussage. Hier steht, wie das Buch der Offenbarung, wie das zu uns gekommen ist. Nämlich Gott der Vater, hat diese Informationen Jesus gegeben. Jesus hat sie weitergegeben an einen Engel. Der Engel hat sie dem Johannes weitergegeben. Und der Johannes war ein Prophet und er hat das aufgeschrieben. Aufgeschrieben und an die Gemeinden geschickt. Das bedeutet, dass die Offenbarung hier von sich selber sagt, dass der Ursprung Gott selbst ist. Die Bibel ist eine Offenbarung Gottes. Gott wird hier offenbart, Jesus wird offenbart. Die Bibel ist eigentlich ein Liebesbrief Gottes an uns. In der Bibel haben wir viele Prinzipien. Erstens, wir sehen hier, wer Gott ist, wie Gott ist. Das ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Und je mehr wir Gott kennenlernen, wie er wirklich ist, desto mehr erkennen wir seine Liebe und seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Zweitens, die Bibel zeigt uns, wer wir sind, dass wir aus uns heraus schlecht sind, böse sind, dass wir die Sünde nicht überwinden können, dass der Mensch sich selbst nicht erlösen kann. Drittens, die Bibel zeigt uns, wie wir errettet werden können. Was ist der Weg der Errettung, der Plan der Errettung? Dass Jesus für uns gestorben ist, dass er am Kreuz unsere Sünde getragen hat und dass wir durch seinen Tod frei sein dürfen. Und dass, wenn wir das im Glauben annehmen, dass wir dann Gottes Kinder sind. Und deswegen zeigt die Bibel uns viertens das Ziel, auf das wir gehen. Dass nämlich die Erlösung, die Gott für uns verbracht hat, nur einen Sinn hat, wenn auch am Ende das Ergebnis dabei rauskommt, dass wir nämlich bei Gott in der Ewigkeit sind, ohne Sünde und ohne Tod, und ohne Geschrei und ohne Leid. Das ist ein Ziel, etwas, was für uns vor Augen gemalt wird, was größer nicht geht. Ein Leben ohne Ende und ohne Probleme, ohne Sorgen, ohne Leid. Das ist das Paradies. Und das gibt es wirklich, sagt die Bibel. Das hat Gott für uns vorbereitet. Und dieses Paradies ist ein echtes. Da werden wir nicht irgendwo als körperlose Seelen umherschweben, sondern da werden wir wirklich einen neuen Körper bekommen, wo wir einen Körper haben, der dann nicht mehr dem Tod unterworfen ist, der Krankheit und dem Leid unterworfen ist. Wo wir dann diesen neuen Körper mit Gott in Verbindung sind, ihn von Angesicht zu Angesicht sprechen und sehen können. Das ist es, worauf wir unsere Hoffnung setzen dürfen. Denn wir lieben Jesus und er liebt uns. Und je mehr wir ihn lieben, desto mehr werden wir auch ihn nicht nur im Glauben mit ihm verbunden sein wollen, sondern auch, dass wir ihn sehen möchten, mit ihm direkte Gemeinschaft haben möchten. Und deswegen, je mehr wir Jesus lieben, desto mehr werden wir eine Sehnsucht haben, ihn zu sehen, wenn er kommt. Das Erste ist also, dass wir die Bibel lesen als eine Offenbarung Gottes. Dass Gott sich hier uns offenbart in der Bibel. Und dass wir Gott daran wiederfinden. Und dass wir hier sehen können, was Gott sich über sich selbst sagt und was Gott uns über die Erlösung sagt. Zweitens, nimm Jesus Christus als Erlöser an. Offenbarung 3, Vers 20. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. In dem Vers haben wir beschrieben, dass Jesus vor der Tür steht. Er steht außerhalb deines Lebens. Und das ist der normale Zustand eines Menschen, wenn er nicht bekehrt ist. Dass er vielleicht das Gute möchte, dass er vielleicht auch eine Sehnsucht hat zu Gott, aber dass Gott, dass Jesus außerhalb steht. Und Jesus klopft an die Tür. Und es geht nicht, dass wir sagen, ja, ich muss erstmal mein Zimmer aufräumen, erstmal mein Leben in Ordnung bringen und dann kann ich dir mein Leben geben. Nein, das können wir selber nicht aufräumen und in Ordnung bringen. Jesus möchte nur eins, dass wir die Tür aufmachen. Und dann kommt er hinein. Und dann, wenn er in unserem Leben Platz genommen hat, dann wird er das Böse ausräumen, unser Herz verändern und sein Gesetz in unser Herz hineinschreiben. Das heißt, Jesus möchte mit uns Gemeinschaft haben. Gemeinschaft haben, jetzt schon und dann, wenn er wiederkommt, im Schauen. Also Punkt 1, dass wir die Bibel lesen als eine Offenbarung Gottes. Und Punkt 2, dass wir Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Erlöser annehmen. Und drittens, finde inneren Frieden durch Jesus Christus. Diesen inneren Frieden, den Gott uns anbietet, kann keine andere Religion uns geben. Matthäus 11, Vers 28 bis 30 sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid und beladen. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mit diesen Versen drückt Jesus genau das aus, was wir brauchen. Wir Menschen sind oftmals so gehetzt, so gestresst. Und selbst wenn wir meditieren, können wir uns nicht vor uns selber davonlaufen. Wir haben uns selbst immer noch mit unseren Fehlern, mit unseren Charakterschwächen, mit unseren Problemen. Und Jesus sagt, komm zu mir mit allem, wie es in dir aussieht, mit allen Problemen, mit aller Schlechtigkeit. Komm zu mir und ich werde dir Frieden geben. Wenn wir unser Leben Jesus übergeben, da haben wir einen inneren Frieden, den es nur bei Gott gibt. Bei uns selbst finden wir diesen inneren Frieden nicht. Die Meditationen, die können uns vielleicht äußerlich mal eine Zeit lang diesen Frieden mal geben, aber die ist auch schnell wieder weg. Diesen inneren Frieden auf Dauer, den finden wir nur in Jesus. Und der ist auch unabhängig von den äußeren Umständen. Beispiel, als Daniel in der Löwengrube war, das war keine schöne Situation, da war er die ganze Nacht in der Löwengrube und das war der schlimmste Ort der Welt. Schlimmer gibt es nicht, schlimmer als der Tod. Aber er hatte seinen inneren Frieden dort, weil er wusste, er ist mit Gott im Reinen, er hat nichts Böses getan und er war mit Gott verbunden und die Engel haben ihn bewahrt und sie haben den Löwen den Rachen zugehalten. Er konnte also in dem schlimmsten Ort der Welt den inneren Frieden behalten, bewahren. Und der König, der war auch in der Nacht wach und er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und der König hatte den besten Ort der Welt. Er war der Herrscher des Weltreiches. Er musste nur einen mit dem Finger schnipsen und dann konnte er sich alles wünschen, was er wollte. Aber er konnte die ganze Nacht nicht schlafen, er war unruhig. Warum? Weil er ein schlechtes Gewissen hatte, weil durch seine Unvorsichtigkeit seine Feinde es ausgenutzt haben und der Daniel unschuldig in der Löwengrube saß. Das bedeutet, der schönste Ort der Welt gibt uns keinen inneren Frieden, wenn wir nicht selbst mit Gott im Reinen sind. Und der schlimmste Ort der Welt kann trotzdem uns einen inneren Frieden geben, wenn wir mit Gott verbunden sind. Also in anderen Worten, der innere Friede hängt nicht ab von den äußeren Umständen. Und das Glücklichsein und die Freude, die wir haben, hängt nicht ab, dass es äußerlich gerade alles gut geht, sondern dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir Jesus in unserem Herzen haben. Dann haben wir einen Frieden im Herzen, der ständig da ist, der uns aufhängt, wenn Probleme kommen, wenn Schicksalsschläge kommen. Hiob konnte sagen, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das konnte er nur sagen, weil er Gott in seinem Herzen hatte, weil er den inneren Frieden hatte, den nur Gott schenken kann. Deswegen lade ich dich ein, dass du dein Leben Gott ganz übergibst. Dass du die Bibel akzeptierst als die Offenbarung Gottes, dass du sie liest, dass du Jesus annimmst als dein Erlöser, der für dich gestorben ist. Und dass du diesen inneren Frieden, den Jesus dir bietet, dass du ihn in deinem Herzen spürst, dass du es erleben darfst, dass du dieses Glück, diese Freude haben darfst. Und das hast du nur, wenn du ein ganzes Ja sagst zu Jesus und seinem Angebot der Vergebung und der Erlösung. Lass uns zusammen beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast und dass du uns diesen inneren Frieden anbietest, den nur du geben kannst und den die Welt niemals bieten kann. Herr, die Welt hat oftmals so viel Scheinangebote, wo man denkt, das ist gut und das gibt Freude und das gibt Frieden und es gibt Erfüllung, aber es ist alles nur Schall und Rauch. Weil du, Herr Jesus, bist der Einzige, der uns das geben kann, was unser Herz braucht. Dass wir in dir stille werden, in dir den Frieden haben. Herr, hab Dank, dass wir in dir die Erlösung haben dürfen, dass wir das ewige Leben haben können und dass wir deine Kinder sein dürfen. Herr Jesus, komm in unser Herz hinein, fülle du es aus und verändere du uns, dass wir dir ähnlich werden. In Jesu Namen. Amen. Das war nun Vortrag Nummer 20 über den Hinduismus. Ich lade Sie herzlich ein, Vortrag Nummer 21 anzuschauen. Das ist das Bahaitum. Ein interessantes Kapitel, eine interessante Religion, die wir uns näher anschauen sollten.